heute im Dialog Alexander Kähler mit Christa Sager.
Der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Partei Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo Herr Kähler.
Frau Sager, die Meldung des Tages Ihre Partei betreffend ist, dass Renate Künast und Jürgen Trittin die Parteibündnis, die Bündnisgrünen, in den Bundestagswahlkampf 2009 führen sollen, am kommenden Montag. Nach der bayerischen Kommunalwahl soll das auch in den Parteigremien besprochen werden. Dieses Zweigestirn, das da gebildet werden soll, ist das bewusst oder soll das bewusst so beschlossen werden? Oder konnte man sich nur auf einen Spitzenkandidaten, einen einzigen Spitzenkandidaten nicht einigen?
Wir sind im Moment noch in einer Phase, wo in den Medien spekuliert wird. Ich würde gerne den Vorschlag unseres Bundesvorstandes abwarten. Ich finde, das ist das gute Recht des Bundesvorstandes, uns einen Vorschlag zu machen, mit dem wir uns dann auseinandersetzen. Ich will nur so viel dazu sagen. Gerade aus dem Hamburger Wahlkampf kann ich sagen, wir brauchen sie wirklich beide. Ich schätze Renate Künast, ich schätze Jürgen Trittin sehr hoch ein als diejenigen, die wirklich starken Wahlkampf machen können. Und deswegen sind sie auch beide für uns unverzichtbar.
Heißt das auch, dass es zwei tatsächlich sein sollen, die die Partei in den Bundestagswahlkampf führen?
Wie gesagt, ich warte jetzt den Vorschlag ab, auch wenn die Medien natürlich jetzt gerne schon alles vorwegnehmen möchten. Aber ich glaube in der Tat, dass wir beide brauchen.
Bei einem Kandidaten, einem einzigen Spitzenkandidaten, hat man manchmal das Gefühl, in Ihrer Partei würde dann die Befürchtung entstehen, da wird ein selbstgefälliger Monarch groß. Sehen Sie diese Befürchtung auch oder empfinden Sie so etwas aus Ihrer Partei heraus?
Ich glaube nicht, dass das Thema ist. Wir haben ja jetzt sehr erfolgreich Wahlkämpfe gehabt mit Joschka Fischer als der Spitzenkandidat der Grünen. Und ich glaube, dass wir aber inzwischen in einer Situation sind, wo wir alle wissen, es wird den Joschka Fischer nicht geben. Und wir müssen dann sehen, dass wir eine Aufstellung finden, wo sich Stärken und Talente dann auch ergänzen können.
Ist das auch ein Abschied von dieser Monokultur mit Joschka Fischer an der Spitze, dass man sagt, ganz bewusst jetzt nach Fischer wieder auf eine Doppelspitze zu setzen?
Also es gab ja nie ein Prinzip einer bestimmten Kultur bei uns. Insofern haben wir jetzt auch nicht eine Kulturdiskussion mit Abschied von Kulturen, sondern es gab einfach Joschka Fischer mit seinen ganz herausragenden Eigenschaften. Und ich glaube, wir haben jetzt einfach eine veränderte Situation, was das Personal angeht.
Es ist ja auch schon anderweitig beobachtet und auch kommentiert worden. Beim letzten Parteitag vor 2 Jahren, als der Parteirat neu gewählt wurde, hatte ja Jürgen Trittin ein besonders gutes Wahlergebnis. Und in der Zeit stand dann zu lesen, nach Joschkas Regime wendet sich die Partei offenbar dem zu, dessen Autorität und Selbstgewissheit Fischer am nächsten kommen. Ist da dann doch ein Vakuum entstanden durch den Abgang von Joschka Fischer?
Also wir haben eine andere Aufstellung. Wir haben eher eine Führung aus einem Team heraus. Und wir haben eher ein System, wo man versuchen muss, im Team zu führen und sich auch gegenseitig zu ergänzen. Und wir müssen aber jetzt mit Blick auf Wahlkämpfe und auch auf den Bundestagswahlkampf das nochmal etwas stärker zuspitzen in Richtung auf Hervorhebung von Personen, um dann auch eine stärkere Durchschlagskraft in der öffentlichen Wahrnehmung zu haben.
Wie viel Führung braucht oder auch vielleicht wie viel Führung verträgt die Partei der Bündnisgrünen?
Jede Partei braucht ja auch Führungspersonal. Das ist ja nicht eine selbstherrliche Einrichtung, das Führungspersonal, sondern wird ja auch demokratisch legitimiert und demokratisch kontrolliert. Aber in einem föderalen System haben Sie natürlich ganz unterschiedliche Ebenen von Führung. Sie haben dann sehr starke auch Eigenleben von Parteien in den jeweiligen Bundesländern. Das geht dann bis runter auf die kommunale Ebene mit Führungspersonen, die dort eine Rolle spielen. Also es ist in einem föderalen System ja nie so, dass es dann nur ein oder zwei herausgehobene Positionen gibt, die dann die Partei führen, sondern es ist schon eine Teamarbeit.
Man hat aber offensichtlich ja in Ihrer Partei Führung also zumindest von außen gesehen, Führung schmerzlich vermisst, als der Parteitag in Göttingen im vergangenen September aus dem Ruder lief. Dort hatte ja quasi die Parteibasis auf diesem Parteitag das Kommando übernommen. Es gab quasi ein Rollback von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Der Afghanistan-Einsatz ist ja mehr oder minder auch desavouiert worden. Ein Rollback auch in den außenpolitischen Positionen der Grünen. Sie haben sich dafür ja häufig eine blutige Nase geholt in den vielen Diskussionen Ihrer Partei. War das ein Rückschritt auch in der politischen Kultur der Grünen?
Also ich würde erstmal, was die Inhalte angeht, Ihre Einschätzung nicht so stehen lassen wollen. Es war nicht so, dass gesagt worden ist, wir machen jetzt die Kehrtwende in Bezug auf Afghanistan, sondern es ist ausdrücklich gesagt worden, ja, wir müssen auch weiter zu unserer Verantwortung in Afghanistan stehen. Es gab allerdings dann eine Entscheidung, die ich so nicht mitgetroffen hätte, gegen die Tornado-Einsätze. Und es gab in der Tat auch sehr viel kritische Fragen, wo das Ganze perspektivisch hinläuft. Und diese Frage stellen sich natürlich inzwischen viele Menschen in diesem Land. Aber was die Kultur angeht, würde ich schon sagen, dass es ein Problem war, dass man sich in den Führungsgremien nicht einig war. Und das ist natürlich immer so, wenn man sich in der Führung nicht einig ist, dann wird es auch sehr unberechenbar, welchen Einfluss das dann hat auf die demokratischen Entscheidungen. Dann wird das natürlich ein Stück weit auch noch weniger durch Führung beeinflusst. Und das ist natürlich das Kunststück bei einer Führung aus einem Kollektiv heraus, dass man dann sich in bestimmten Fragen möglichst verständigen sollte.
War das Führungsversagen?
Tja, war das Führungsversagen? Ich fand schon, dass das negativ war, dass wir hier so auseinandergelaufen sind. Ich hätte mir auch ein anderes Ergebnis gewünscht. Aber das ist natürlich das Risiko, dass Sie in einem Kollektiv nicht unbedingt dann zu einer gemeinsamen Meinung finden. Und dann sind Sie natürlich auf sehr wackeligem Boden.
Einen Schwenk gab es ja auch auf dem nachfolgenden Parteitag in Nürnberg in der Sozialpolitik. Da schien es ja so, dass die Bündnisgrünen sich von der Agenda-Politik der rot-grünen Regierungskoalition in Berlin distanzieren. Sie haben die ja sehr stark unterstützt und vorangetrieben. Sind Sie da enttäuscht von Ihrer Partei?
Auch da finde ich das ein bisschen einfach gesehen, ehrlich gesagt. Wir haben ja nicht alles, was jetzt Agenda-Politik in der Beschlussfassung war, von den Grünen so gewollt, wie es dann beschlossen wurde. Und schon gar nicht die Dinge, die dann von der CDU im Bundesrat noch durchgesetzt wurden. Also gerade was die Zumutbarkeitsregelung anging, waren wir ganz strikt dagegen und fanden das auch negativ. Und wir selber sind ja auch der Meinung, dass man die Regelsätze für die Menschen, die langzeitarbeitslos sind, inzwischen auch erhöhen muss, weil diese Regelsätze nicht mehr angemessen sind. Und was ja in Nürnberg auch passiert ist, es hat vor allen Dingen eine starke Auseinandersetzung gegeben, ob man jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen will oder ob man eher darauf setzen will, dass die Menschen, die langzeitarbeitslos sind, wieder hineinkommen in die Gesellschaft, hineinkommen in eine Situation, wo sie ihren Lebensunterhalt selber finanzieren können und wo sie auch stärker Hilfen bekommen. Und ich sehe das eher als eine positive Entscheidung, dass man sich für diesen Weg entschlossen hat und auch sehr stark betont hat, zum Beispiel, wie wichtig es ist, dass wir durch den Ausbau der Infrastruktur bei der Kinderbetreuung und durch Schulen und bessere Chancen in den Schulen vor allen Dingen dafür sorgen, dass Armut sich nicht vererbt in Deutschland.
Ja, das Leben ist gefährlich, auch für Grüne. Originalton Christa Sager, und er ist noch keine 24 Stunden alt. Das haben Sie gestern Abend in Hamburg gesagt, auf der Mitgliederversammlung der GAL, der Grünen Alternativen Liste, wo die Sondierungsgespräche mit der CDU beschlossen worden sind. Eine Sondierung macht man, um Koalitionsgespräche vorzubereiten, und Koalitionsgespräche macht man, um dann eine Koalition einzugehen. Ist die schwarz-grüne Koalition in Hamburg noch zu verhindern?
Man kann überhaupt noch nicht sagen, worauf das hinausläuft. Wir haben nicht entschieden, dass wir verhandeln, sondern wir haben entschieden, dass wir Sondierungsgespräche führen werden. Das heißt, wir werden dann eine inhaltliche Bewertung der Ergebnisse dieser Gespräche machen, um auf der Basis dann festzustellen, gibt es Verhandlungen oder nicht.
Nun hat ja Claudia Roth schon am Montag gesagt, es geht nicht nur um die numerischen Wahlergebnisse, so eine Art Zählappell im Parlament, wer passt mit wem zusammen. Also muss es ja eigentlich um Inhalte gehen, auch bei Koalitionen. Sehen Sie da eine große Chance, eine neue strategische Option sich zu eröffnen mit einem schwarz-grünen Bündnis?
Na, Sie haben ja selber gesagt, es geht erstmal um Inhalte. Die Frage einer strategischen Option ist erstmal etwas anderes als die Frage nach Inhalten. Was ich sehe, ist, dass die Parteien sich darauf einstellen müssen, dass sie in Zukunft nicht immer nur sich darauf festlegen können, dass sie es mit ihrem Wunschpartner gerne zusammen machen würden, das demokratische Regieren, aber sonst eben nur in der Ecke hocken wollen und beleidigt sein, dass sie Wählerinnen und Wähler nicht das gewählt haben, was sie gerne hätten. Und das schafft natürlich für die Parteien eine schwierige Situation, weil das heißt, dass man austarieren muss mit Partnern, die nicht Wunschpartner sind, ob es Möglichkeiten gibt, in diesem Land positiv für die Menschen, für das Land etwas nach vorne zu bewegen. Und da bin ich allerdings wieder der Meinung, dass die Ziele, für die die Grünen stehen, Klimaschutz, konsequenter Klimaschutz oder auch in Hamburg eine Bildungspolitik, die jungen Menschen mehr Chancen gibt als die alte CDU-Politik, dass das so wichtige Themen sind und dass da auch die Uhr tickt. Wenn wir da nicht vorankommen, dann ist das später schlecht zu reparieren, weder für die jungen Menschen zu reparieren, noch für unsere Umwelt zu reparieren. Dass diese Ziele das legitimieren, dass man zumindest guckt, ob sich etwas bewegen lässt. Weil die CDU hat in Hamburg keine Mehrheit mehr und sie wird daraus Konsequenzen ziehen müssen. Sonst wird es natürlich auch keine Verhandlungen geben.
Haben Sie denn überhaupt einen Wunschpartner? Von Ihnen stammt doch der Satz der babylonischen Gefangenschaft der Grünen im rot-grünen Lager. Jetzt nochmal zurück zur strategischen Option. Ist es nicht gerade für die Bündnisgrünen überlebenswichtig, die Koalitionsoptionen zu verbreitern?
Also es ist zumindest ein Stück Normalisierung. Wenn Sie sich mal anschauen, dass die SPD in Rheinland-Pfalz mit der FDP regiert, dass sie im Bund mit CDU/CSU regiert, in Berlin im Abgeordnetenhaus mit den Linken, in Bremen mit den Grünen, da sagt ja keiner, dass das irgendwie moralisch verwerflich ist. Und insofern ist es ein Stück Normalisierung, dass auch die Grünen das Recht haben zu schauen, ob man inhaltlich für grüne Ziele etwas bewegt kriegt, möglicherweise mit einem anderen Partner. Und ich bin auch der Meinung, dass es auf Dauer nicht gehen wird, dass die Grünen sagen, wir warten jetzt so viele Jahre oder Jahrzehnte ab, bis wir mal wieder mit der SPD eine Mehrheit haben und so lange bleiben wir aus Prinzip in der Opposition. Das kann ja keine vernünftige Politik sein. Aber wie gesagt, am Ende geht es um die Inhalte. Wir wissen auch, dass wir mit 10% nicht 100% grünes Programm umsetzen können. Aber es muss schon substanzielle Veränderungen geben in eine von uns mitgetragene Richtung.
Sind denn Ihre Wähler nicht schon sehr viel weiter als die Partei? Kurz vor der Hamburg-Wahl gab es eine Umfrage, ich glaube, sie war im Stern veröffentlicht, dass sehr viel mehr grüne Wähler noch als CDU-Wähler eine schwarz-grüne Koalition gut fänden, wenn sie denn inhaltlich zusammengeht?
Also erstens kann man ja nicht sagen, dass die Partei sich verbockt und unaufgeklärt zeigt, wenn sie mit so großer Mehrheit wie in Hamburg sagt, ja, wir versuchen das mit den Sondierungsgesprächen. Und auf der anderen Seite muss man sagen, bei unseren Wählerinnen und Wählern gibt es sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen. Es gibt auf der einen Seite Wählerinnen und Wähler, die sagen, ich bin ganz entsetzt, dass ihr euch mit der CDU überhaupt an einen Tisch setzt. Das ist doch der politische Gegner, das kann doch gar nichts Vernünftiges werden. Und wir haben aber natürlich auch Wählerinnen und Wähler, die sagen, wir haben die Nase voll von politischen Ritualen, davon, dass die Parteien sich in Schützengräben einbunkern und dass sie nicht versuchen, das Beste aus ihren Zielen zu machen. Und gerade diese Wählerinnen und Wähler verlangen natürlich gerade von den Grünen, dass sie es so ernst mit ihren Inhalten und Zielen meinen, dass sie auch versuchen, mit einem Partner etwas zu bewegen, der möglicherweise nicht der Wunschpartner ist und der ein schwieriger Partner ist.
Wir reden von der Öffnung von Optionen, von Koalitionen, von Bündnissen Richtung CDU in Hamburg. Wie sieht es in Hessen aus? Dort ist die Situation ja weitaus verzwickter. Können Sie sich denn eine Konstellation vorstellen, rot-grüne Minderheitsregierung mit Duldung der Linkspartei? Ihr hessischer grünen Parteivorsitzender Tarek Al-Wazir hat ja heute angekündigt, es wird Koalitionsverhandlungen geben mit der SPD und das wird man dann im Landtag zur quasi präsentieren und sich dann eine Mehrheit suchen. Das kann ja eigentlich nur auf eine rot-grüne Minderheitsregierung mit Bildung der Linkspartei hinauslaufen.
Ob das eine Option ist zur Umsetzung grüner Inhalte, das müssen am Ende die Grünen in Hessen beurteilen. Wir hatten im Berliner Abgeordnetenhaus ja mal eine Situation, dass hier ein rot-grüner Senat mit den Stimmen der Linken gewählt wurde. Die Frage ist bei diesen Konstellationen mit den Linken immer, inwieweit das tatsächlich dann auch nicht nur eine Regierungsbildung ermöglicht, sondern auch parlamentarische Mehrheiten. Und da hatten wir in Hamburg zum Beispiel ganz klar die Situation, dass die Linke in Hamburg eine Gruppe ist, die würden zwar eine rot-grüne Regierung an die Regierung bringen, aber im Grunde nur mit dem Ziel, sich dann als Protestpartei an denen möglichst gut abarbeiten zu können. Und daraus wird natürlich keine verlässliche Mehrheit im Parlament. Und eine Regierung braucht schon das Parlament. Eine Regierung ist ja nicht sozusagen ein Putsch und dann ist das Parlament ausgeschaltet und dann macht man, was man will.
Aber man hat ja den Eindruck, dass genau das in Hessen geplant ist. Zumindest von SPD oder eigentlich auch von Grünen zu sagen, also Minderheitsregierung, dann suchen wir uns die Mehrheiten. Die FDP wird da nicht mitmachen. Also wird ja genau das passieren, was Sie hier angekündigt haben. Würden Sie Ihren Parteifreunden denn dazu raten?
Ich gebe überhaupt keine Ratschläge, weil ich sehe schon, dass die Situation in den einzelnen Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich ist. Und letztlich muss man die Situation von Fall zu Fall auch einschätzen, ob eine Sache konstruktiv nach vorne gerichtet ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen sich in Hessen hinstellen könnten und sagen könnten, wenn die Ypsilanti antritt, wählen wir sie nicht mit. Ich sehe aber auch, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in Hessen auch die Frage an Frau Ypsilanti gestellt haben, wo siehst du denn Mehrheiten für eine konstruktive Politik?
Aber ja auch die Frage, ob Andrea Ypsilanti überhaupt das Wagnis eingeht, sich ohne Koalitionsabsprachen zur Wahl zu stellen. Das könnte man ja auch als politisches Himmelfahrtskommando bezeichnen oder als Kamikazeflug. Das Ergebnis, wenn das schief geht, wäre ja, Frau Ypsilanti ist weg. Die Grünen hätten sich von der SPD instrumentalisieren lassen und die Linken würden sich ins Fäustchen lachen.
Also ob Frau Ypsilanti überhaupt die Mehrheit ihrer eigenen Fraktion hinter sich kriegt oder ob sie am Ende scheitert wie Heide Simonis in Schleswig-Holstein. Das ist nicht eine Frage, die die Grünen zu beantworten haben. Das muss die SPD wirklich unter sich klären. Und auf der anderen Seite ist es natürlich nicht illegitim, dass man versucht zu sehen, was in so einer vertrackten Situation wie in Hessen überhaupt möglich ist. Man darf sich das ja auch nicht zu leicht machen, dass man einfach sagt, jetzt haben wir zwar ein Wahlergebnis, das passt uns nicht, jetzt sollen die mal nochmal wählen gehen, die Bürgerinnen und Bürger. Die Parteien sind schon aufgefordert, dann mit so einem Wahlergebnis auch umzugehen. Und ich finde, da haben sich die Grünen in Hessen sehr verantwortungsbewusst gezeigt. Die haben gesagt, wir sind erstmal bereit, mit denjenigen zu reden, die hier auch eine politische Initiative in Richtung Gespräche ergreifen.
Was halten Sie von der Initiative von Roland Koch, der die Grünen jetzt aufgefordert hat, ja eigentlich schon zur Koalitionsverhandlung für ein sogenanntes Jamaika-Bündnis?
Ja, da muss man aber mal ganz ehrlich sagen, Herr Koch ist da natürlich als Partner verbrannt und er hat sich im Grunde ja selbst verbrannt. Also wenn man so extrem sich positioniert in Fragen von, ja, Instrumentalisierung von Phobien gegen ausländische Namen, was er da gemacht hat mit dem Tarek Al-Wazir, diese Geschichte Al-Wazir, Ypsilanti und die Kommunisten. Damit hat er im Grunde auch Gräben ausgehoben, die jetzt nicht einfach zugeschüttet werden können, weil Herr Koch Ministerpräsident bleiben möchte.
Aber das bedeutet, dass alle Optionen, die wir jetzt angesprochen haben, Ampel und Große Koalition, gilt ja eigentlich auch das Gleiche, dass das eigentlich, dass man sich nicht so richtig vorstellen kann, dass daraus was wird, was Regierungsfähiges wird, was auch immer. Wären Neuwahlen dann nicht doch die sauberste Lösung?
Das muss am Ende in Hessen gesehen werden, was da geht und was da nicht geht. Ich lerne aus Hessen im Grunde nur eines. Wenn man den Menschen ganz ehrlich vorher sagt, wie wir das in Hamburg gemacht haben, wir wollen Rot-Grün, aber wenn wir Rot-Grün nicht schaffen, dann werden wir unter gewissen Bedingungen auch Gespräche führen mit der CDU. Dann schafft man sich eine sehr schwierige Situation im Wahlkampf, weil die Bürgerinnen und Bürger darauf verunsichert reagieren und sagen, wie wichtig ist euch Rot-Grün und wie habt ihr das mit der CDU gemeint? Das ist nicht kommod in einem
Wahlkampf.
Aber das
wäre doch das.
Aber es ist eigentlich vernünftig. Und ich glaube, zu dieser Vernunft müssen die Parteien in Deutschland auch den Mut finden, dass sie sagen, okay, ich gehe ein gewisses Risiko ein, weil ich dann Nachfragen von meinen Wählerinnen und Wählern bekomme. Aber die Wählerinnen und Wähler müssen auch sehen, dass wenn sie ein Wahlergebnis schaffen, was Wunschkonstellationen verunmöglicht, dass dann man nicht sagen kann, und jetzt, liebe Wählerinnen und Wähler, wählt ihr so lange, bis es ein Ergebnis gibt, was den Parteien wiederum am besten in den Kram passt.
Aber wäre es nicht ehrlicher, im Wahlkampf zu sagen, wir sind für alle Koalitionsmöglichkeiten offen? Vielleicht erwartet der Wähler ja gar keine konkreten Koalitionsaussagen mehr, denn sonst hätten sie ja wie jetzt in, und das haben ja auch die Grünen, ein Glaubwürdigkeitsproblem wie jetzt in Hessen, wenn all das nicht funktioniert, was man sich eigentlich vorher gewünscht hat und auch angekündigt hat.
Also ich glaube in der Tat, dass man nicht sagen kann von vornherein, alle Koalitionen sind möglich. Da gibt es auch jeweils Situationen, wo man sagen kann, na, das hat ja keinen Zweck. Es gibt ja auch genug Parteien, die gar nicht koalieren wollen. Also die Linke in Hamburg zum Beispiel hat ganz klar gesagt, sie wollen Opposition bleiben. Die haben ganz klar gesagt, koalieren wollen wir nicht. Dann muss man sie auch ernst nehmen. Dann muss man sie nicht wie dumme Kinder behandeln, die nicht wissen, was sie sagen. Aber auf der anderen Seite glaube ich in der Tat, dass die Parteien so weit gehen müssen zu sagen, es kann auch sein, dass es eine Situation nach einer Wahl gibt, wo im Prinzip fast alle bereit sein müssen, mit allen zu reden, die bereit sind, zu einer demokratischen Mehrheitsbildung beizutragen und auszuloten, was dann geht. Und ich finde, da haben sich die Grünen in Hessen im Gegensatz zum Beispiel zur FDP sehr verantwortlich verhalten. Und man sieht ja, was bei der FDP jetzt läuft. Die wollen im Grunde diese Nibelungentreue zur CDU aufrechthalten bis zur Bundestagswahl. Und nach der Bundestagswahl werden sie sich dann das Ergebnis angucken. Und wenn das Ergebnis nicht so ist, wie sie sich das erhofft haben, dann wird von dieser Nibelungentreue auch keine Rede mehr sein.
Aber in Hessen war es ja so, dass dieses Eckpunktepapier von Frau Ypsilanti, das ja auch in die FDP ging, ja drin stand, eine Bundesratsinitiative des Landes Hessen zur Einführung der Vermögensteuer. Dann hätte man ja der FDP auch gleich vorschlagen können, die Steuern, die Einkommens- und die Gewerbesteuern zu erhöhen. Ist das wirklich ernst gemeint? Manchmal nur das Gefühl, das Publikum wird auch ein bisschen für dumm verkauft.
Die Frage müssen Sie jetzt nicht an die Grüne richten.
Aber gut, die Grünen sind ja auch in diesem Bündnis Ampel mit drin.
Ja, aber da muss ich sagen, also Einspruch, euer Ehren. Wir sind nicht verantwortlich für die SPD. Wir sind nicht deren Erziehungsberechtigte und wir sind auch nicht deren weggelaufene Kinder. Und wir selber haben genug Probleme mit der SPD immer wieder gehabt, weil wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wir zwar programmatisch näher dran sind als an der SPD als an anderen Parteien, aber dass sie uns dann plötzlich tatsächlich behandeln, handeln wie die weggelaufenen Kinder, dass sie uns im Grunde das Schwarze unterm Fingernagel nicht gönnen in Koalitionen. Und selbst wenn man etwas vereinbart hat, versuchen sie uns hinterher noch Knüppel zwischen die Beine zu werfen, damit wir bloß keine Erfolge nach außen darstellen können. Und die Erfahrung haben wir auch mit der SPD
gemacht. Aber Sie nennen Sie haben vorhin die SPD Wunschpartner genannt. Im Moment macht die SPD, gibt ja auch kein rauschendes Bild an der Spitze ab mit Kurt Beck und seinen Stellvertretern.
Nein, und das ist genau das, wo ich sage, da sind die Grünen zum Beispiel in Hamburg in der Lage gewesen, zu sagen, wir würden, wenn es mit Rot-Grün nicht klappt, auch mit der CDU reden. Das hat uns im Wahlkampf Probleme gemacht.
Und ihn Ärger in der eigenen Partei
aber eingebracht. Am Abend, wo dann der Wähler und die Wählerin gesprochen hatte, waren wir dann eben nicht in der Situation, wie Herr Beck sagen zu müssen, April, April. Sondern da konnten wir dann sagen, okay, wir haben es vor der Wahl gesagt, unter bestimmten Umständen reden wir. Und jetzt haben wir diese Umstände. Und ich bin heilfroh, dass wir da jetzt nicht entweder nach Hause gehen mussten und sagen mussten, wir warten jetzt auf die große Koalition und setzen uns schon mal in die Oppositionsbank. Und dass wir da auch nicht den Beck machen mussten.
Sie hatten ja gerade gesagt, die Grünen seien im Gegensatz zur FDP auch eine Partei, die da offen ist, die sich vieles vorstellen kann. Ihr Parteifreund Daniel Cohn-Bendit sieht das aber noch etwas anders. Der sagt, wer sich öffnet, wird überrascht sein, welche Bewegungen es in anderen Parteien auch gibt. Es geht um die Frage, wo sind Bewegungen im Denken? Das klären die Grünen nicht und da verpassen sie eine gute Chance.
Ja, aber nun sehen Sie doch genau, dass das nicht stimmt, was Danny Cohn-Bendit gesagt hat. Wir sind doch im Grunde jetzt bei dieser Entscheidung, wir führen Sondierungsgespräche mit der CDU, wo wir noch nicht wissen, was bei rauskommt, aber wir führen schon mal Sondierungsgespräche mit der CDU, sind wir ja im Grunde auch ein Vorreiter.
Und sind erfolgsverdammt
für Bewegung. Wir sind zu gar nichts verdammt. Wir messen das an Inhalten, aber wir sind schon eine Partei, die sagt, natürlich muss Bewegung in die Landschaft kommen. Und mit einem hat Danny Cohn-Bendit natürlich recht. Auch in den anderen Parteien tut sich eine Menge. Zum Beispiel auch in der Linkspartei gibt es jetzt eine ganz heftige Diskussion, ob man mit Herrn Lafontaine eine fundamental oppositionelle Protestpartei bleiben will oder ob man eigentlich auch Gestaltungspartei werden will. Und das ist eine sehr spannende Debatte, die da zwischen den Reformern läuft und dem Lafontaine-Club.
Die FAZ vermutet ja, wenn Sie sich jetzt auf eine schwarz-grüne Koalition in Hamburg einließen, würde Ihnen das sogar das Geschäft mit der Linkspartei erleichtern. Dann würde man sagen, im Sinne einer Ausbalancierung müssen wir eigentlich auch die Mauern zur Linkspartei einreißen. Ist an diesem Gedanken was dran?
Also wir müssen nicht irgendetwas ausbalancieren, sondern wir werden prüfen, was geht. Und wenn wir keine nennenswerte Erfolge erreichen können, dann werden wir in Hamburg auch in die Opposition gehen. Und wenn woanders Schwarz-Grün möglich ist, dann werden wir nicht wegen Ausbalancieren mit der Linkspartei zusammengehen. Aber ich glaube, dass unser Programm und auch das, wofür wir an Zukunftszielen stehen, dass das relevant genug ist, um in der Lage zu sein, mit unterschiedlichen Kräften in unterschiedlichen Bundesländern auszutarieren, was geht. Es ist doch so,
also
in
schwarz-grüne Koalition auch in anderen Bundesländern, Jamaika vielleicht, ist das jetzt ein Vorspiel für eine mögliche Jamaika-Koalition?
Nein, das ist überhaupt kein Vorspiel.
Nach der Bundestagswahl 2009?
Nein, es geht überhaupt nicht um Vorspiel und es geht auch nicht darum, ein Signal zu setzen für irgendeine andere Ebene. Aber wenn zum Beispiel Wovereit sich nicht dafür entschieden hätte, dass die Linkspartei bequemer für ihn ist als die Grünen, und wenn es sozusagen für die Mehrheitsbildung notwendig gewesen wäre, dann hätte man sich in Berlin ja durchaus auch links-links-grün vorstellen können. Und auch die Realpolitiker in Berlin hätten sich links-links-grün vorstellen können. Also man wird vor Ort jeweils sehen können, wo sind Kräfte, mit denen man zu vernünftigen Vereinbarungen kommen kann, wo sind Möglichkeiten, grüne Ziele durchzusetzen.
Wird aus der politischen Landschaft in Deutschland ein Flickenteppich farblich gesehen?
Wir haben ja schon einen Flickenteppich, schon längst. Also wenn Sie sehen, dass in Berlin SPD-Linke, in Bremen SPD-Grüne, woanders große Koalition, das ist ja schon ein Flickenteppich. Ich glaube, was vielleicht auch interessant wird, vielleicht hat dieses Stück mehr Beweglichkeit auch Auswirkungen auf die politische Kultur. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass man vielleicht ein Stück weit wegkommt von ritualisierter Form von Politik. Das, was sich in unseren Talkshows abspielt, das ist zum Teil sehr stark ritualisiert. Und wenn man so lange in der Politik ist wie ich bin jetzt das 26. Jahr bei den Grünen, dann hat man manchmal auch ein bisschen den Traum, dass das, was in unserer Zivilgesellschaft funktioniert, nämlich dass Menschen gemeinwohlorientiert jenseits von Lagern versuchen, etwas Gutes voranzubringen, für soziale Ziele, für Umweltziele, dass das, was in der Zivilgesellschaft schon funktioniert, auch ein bisschen wieder abfahren, färben könnte auf Parteipolitik.
Gut, dem kann man ja zustimmen und auch mithelfen, zum Beispiel auch in einer kleinen Talkshow wie Phoenix im Dialog mit Christa Sager. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich bedanke mich auch, Herr Kehler.